Herzlich willkommen beim Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune.
Gerade in einem Unternehmen, das, was weiß ich, schon 50, 60, 150 Jahre gibt, gibt es Strukturen, die mögen dir vielleicht gegen den Strich gehen. Führung muss sich immer dem Team anpassen, das geführt wird. Die beste Führungskraft macht sich überflüssig. Je schwieriger du es hast, desto mehr Potenzial ist da, dich zu entwickeln. Es ist eine Frage deiner Haltung. Ich denke, was wir sehr, sehr stark überschätzen, ist die Fähigkeit von jungen Leuten, sich selbst Struktur zu geben und sich selbst zu managen. Du kannst sehr strikt sein, aber du musst auch auf der anderen Seite die Sicherheit geben, dass dein Gegenüber die Fehler machen darf. Frag einen jungen Menschen niemals, was er will, denn der will alles und der weiß nichts und der weiß nichts und will alles. Deine Freiheit hört da auf, wo die Freiheit eines anderen anfängt. Und wir leben nun mal einfach in einer Gesellschaft, die ist codependent voneinander.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. In der heutigen Folge geht es um das Thema Personal Branding. Als Expertin zu diesem Thema habe ich Dina Brandt eingeladen. Dina ist auf LinkedIn vor allem mit ihrem Alter Ego als ungegenderte Marke trotziger Millennial bekannt. Dina ist eine sehr erfolgreiche Influencerin auf LinkedIn. Ich schätze ihre provokanten und polarisierenden Postings und Impulse auf LinkedIn. Und sie beherrscht dieses Medium sehr gut. Ihr Slogan: Mit mir haben Boomer auf LinkedIn Spaß. Denn sie macht Branding für Boomer von Millennials. Herzlich willkommen, liebe Dina.
Hi Danny, vielen Dank für die charmante Vorstellung meiner Person.
Dina, wie bist du die Person geworden, die du heute bist?
Und du steigst direkt so deep ein. Wie werden wir die Person, die wir sind, ist die Frage.
Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste Frage war, kannst du dich bitte kurz vorstellen? Und daran gekoppelt wäre dann, die ist aber quasi, hat ja so eine Schnittmenge schon, wie bist du die Person geworden, die du heute bist? Mhm. Wir können also flacher anfangen und dann deep rein.
Oh du, ich bin, verstehe, alles, was ich sage, ist zum Teil immer kontextualisiert in eine Rolle und auf der anderen Seite einen Ball zurückspielen wollen. Das heißt, ich bin grundsätzlich mit allem fein. Ich mache dann halt irgendwas draus. Also, wir steigen so ein, wie du das willst.
Ja, stellst du dich bitte kurz vor.
Danke für die Vorstellung deinerseits. Zu meiner Person gibt es, glaube ich, gar nicht so viel mehr zu sagen, als das, was du ohnehin schon gesagt hast. Ich ärgere ein bisschen Leute auf LinkedIn. Ich bin primär tätig im Bereich Markenstrategie, Beratung, Personal Branding auf LinkedIn. Und habe dem Ganzen den frechen Namen trotziger Millennial gegeben, weil ich mir gedacht habe, naja, als junge Frau im alten LinkedIn, primär Männer dominiert und so weiter und so fort, wir kennen das ja alle, mische ich doch einfach das Feld mal ein bisschen auf und schau mal, wer sich so ein bisschen auf meinen Humor einlässt.
Vielleicht sollten wir den Begriff mal definieren. Also was bedeutet eigentlich Personal Branding? Was steht hinter deiner Marke, trotziger Millennial?
Gute Frage. Was bedeutet Personal Branding? Ist, glaube ich, eine sehr allgemeine Frage. Zumindest verstehe ich sie so. Es ist ja erstmal ein Reputationsaufbau, den du online betreibst. Gerade, ich meine, wir sehen das jetzt während Corona, der persönliche Austausch ist halt einfach nicht mehr da wie vorher. Das heißt, wir nutzen die Plattform, die wir haben, und da eignet sich halt zum Beispiel LinkedIn hervorragend für diesen Reputationsaufbau, der dann halt, ja, Personal Branding heißt, Personenmarkenaufbau, you name it. Das hat ja ganz viele Begrifflichkeiten. Wie war nochmal deine zweite Frage?
Ja, wie kam es zu dem Begriff trotziger Millennial?
Wie kam es zu meiner Marke, zum trotzigen Millennial? Du, ich habe vorher schon im Bereich Social Media gearbeitet und ich habe gleichzeitig immer mal wieder mit Leuten aus dem deutschen Mittelstand gearbeitet. Leuten, die halt Mitte 50 müssten die jetzt sein. Relativ konservativ einfach, relativ konservativ angehaucht. Und die haben mir immer mal gesagt, nun, du hast so eine jugendliche Arroganz. und dann sind wir irgendwann, und das stimmt, dann sind wir irgendwann genau darauf zu sprechen gekommen, auf diese Generationsunterschiede. Und ich habe gedacht, hey, es ist doch eigentlich ganz cool, wenn man daraus mal was macht. Nicht, dass es das Thema nicht schon seit Urzeiten gibt, aber es gibt halt noch niemanden mit der Positionierung. Und da habe ich halt eine Nische gesehen und die gefüllt. Und das war es eigentlich schon.
Sehr schön. Es geht ja um das Thema, du sagst ja, du bist ein Millennial. Vielleicht sollten wir für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal kurz definieren. Also es gibt die Babyboomer, die Generation X, Generation Y, Generation Z. Jetzt, also, und je nach Unterschrift, es gibt ja sogar schon Generation Alpha und Beta. Jetzt fängt es wieder von vorne an zu zählen. Was sind eigentlich die Millennials?
Ja, du, was sind die Millennials? Also erstmal sind das, glaube ich, Leute, die geboren sind zwischen 81 und 96, glaube ich. Das variiert ja immer so ein bisschen, je nachdem, welche Quelle du bemühst. Aber für mich sind das Personen, die von den Medien so ein bisschen dargestellt werden als unfähig, so ein bisschen entitled. Die Leute, die relativ arrogant auf den Arbeitsmarkt gehen, völlig desillusionierte Vorstellungen haben und dann feststellen, oh, das Leben ist ja gar kein Ponyhof. Ja, blöd. Ich finde aber, ja.
Ich habe gerade überlegt, warum du sagst, das Leben ist kein Ponyhof. Warum die mit der Attitüde, wo kommt die Attitüde her? Und warum glaubst du, dass das Leben nicht so ist? Also warum ist der Arbeitsmarkt nicht so? Ich könnte jetzt mal ein bisschen zynisch sein. Ich bin 81er Jahrgang. Also gegen jetzt einer Übersicht, die ich hier habe, bin ich Generation Y. Die fängt da so gerade an. Und ich sehe halt einen Arbeitnehmermarkt gerade. Das heißt, die auch jetzt mal Corona-unabhängig. Grundsätzlich, wir haben Fachkräftemangel, Führungskräftemangel. Und wenn ich berate ja auch im Bereich Employer Branding. Und da müssen wir oder müssen die Arbeitgeber ja inzwischen schon eine ganze Menge auffahren. Also gefühlt ist schon ganz viel Ponyhof dabei.
Ja, du, das ist immer so ein bisschen, ich finde es sehr ambivalent. Also grundsätzlich glaube ich, dass wir immer einen Mangel an kompetenten Leuten haben. Jetzt ist es natürlich auch so, dass wir, wie du schon sagst, einen Arbeitnehmermarkt haben. Auf der anderen Seite ist aber die Frage, lebt man wirklich, was man nach außen trägt? Das bedeutet, wir haben zwar Unternehmen, die unglaublich bemüht scheinen, gerade auch junge Leute für sich zu gewinnen, stellen aber ganz oft fest, im Alltag ist das für besagte junge Leute unglaublich unfreundlich. Unfreundlich heißt, die Kommunikation ist nicht so, wie die es gewöhnt sind. Die Arbeitsmethoden sind die nicht gewöhnt, die Struktur sind die nicht gewöhnt, die Hierarchie sind die nicht gewöhnt. Und was für den einen normal ist, ist es für den anderen nicht. Ich hatte auch unglaubliche Schwierigkeiten, als ich das erste Mal in Unternehmen gearbeitet habe, mich da reinzufinden. Jetzt bin ich relativ klassisch, was ich am Anfang meiner LinkedIn-Aktivität verkörpert habe. Ich bin dann gegangen, weil es mir zu blöd war, weil ich gesagt habe, sorry, ihr habt keine Ahnung. In meiner Arroganz habe ich gesagt, ihr habt, ich weiß nicht, wie ihr lebt, aber ihr macht's falsch, und bin gegangen und habe mein eigenes Ding gemacht. Und die Tendenz sehe ich bei unglaublich vielen jungen Leuten. Das heißt, es wird
Toleranz,
viel geredet.
Ja, Frustrationstoleranz, hat das was damit zu tun? Oder überhaupt ja, Toleranz gegenüber Umweltbedingungen?
Extrem, extrem. Also ich denke, dass wir verhältnismäßig anspruchsvoll sind. Wir wollen relativ viel, sind aber noch nicht wirklich gewöhnt, da Kontra zu bekommen. Und ich pauschalisiere jetzt ganz, ganz, ganz stark, weil das natürlich immer einzelfallbezogen nochmal betrachtet werden muss. Aber na klar, wir sind noch nicht so oft gescheitert. Wir haben noch nicht so viele Erfahrungen gemacht. Wir kommen auf den Arbeitsmarkt und sagen, ja, so läuft das doch, oder? Fun Fact, so läuft das nicht. Gerade in einem Unternehmen, das, was weiß ich, schon 50, 60, 150 Jahre gibt, gibt es Strukturen, die mögen dir vielleicht gegen den Strich gehen. Ob du bleibst, ist deine Sache. Aber nun, das ist leider die Realität.
Ja, also ich find das spannend. Es gibt ja diesen New Work Trend oder New Work Unterschiedliche Arbeitsbedingungen, stelle ich den Kicker hin, kostenlos Müsi, die Lounge-Ecke. Aber am Ende des Tages muss halt irgendwo Leistung kommen, ne? Also Wertschöpfung muss geschehen. Und du lachst gerade, kennst du das quasi oder wie bewertest du das?
Du, ich schaue immer so ein bisschen zurück und denke mir, ja, hättest du mich vor 2 Jahren gefragt, was mir wichtig ist, hätte ich dir auch gesagt, du, ich möchte super viel Freiheit, ich möchte einen fancy Coworking Space, das möchte ich heute noch, ich liebe es und ich liebe diese ganze fancy Atmosphäre, aber wenn du in einem Unternehmen arbeitest, dann hilft dir der schönste Obstkorb und das geilste Sofa und die tollste Anlage und das schönste Feierabendbier mit dem Chef nichts, wenn du keine Perspektive hast. Das bedeutet, es ist sicherlich fein zu sagen, hey, ich will einen super modernen Arbeitsplatz, wir sind hier alle super, super chill. Aber wenn du nicht die Möglichkeit bekommst, dich zu entwickeln, wenn du nicht geführt, gefordert und gefördert wirst, dann weißt du diese Dinge gar nicht mehr zu schätzen. Dann konzentrierst du dich wirklich auf diese kleinen Unnötigkeiten, anstatt das große Ganze zu sehen. Weil das kannst du nicht. Das ist grundsätzlich etwas, das kannst du als junger Mensch unglaublich schwierig, weil du, dir fehlt Perspektive. In allen Belangen. Und dann bekommst du die nicht mal im Job. Schwierig.
Was glaubst du, wie müsste die optimale Führungskraft für dich aussehen, für einen Millennial? Weil du bringst ja ganz spannende Sachen rein.
Stellst du die Frage, wie eine optimale Führungskraft für mich aussieht oder pauschal für einen Millennial?
Erst für einen Millennial und dann vielleicht für dich, genau. Mhm.
Ich denke grundsätzlich, dass Führung eine Kunst ist. Das bedeutet, Führung muss sich immer dem Team anpassen, das geführt wird. Das bedeutet, du kannst natürlich nicht alle Millennials über einen Kamm scheren, aber grundsätzlich denke ich, gute Führung definiert sich durch klare Regeln und Grenzen, aber auch durch die Fähigkeit, dem Gegenüber Freiheit zu geben. Das bedeutet, die beste Führungskraft macht sich überflüssig, aber ohne diese Führungskraft läuft es auch nicht wirklich. Ich glaube, dass wir ganz, ganz viel Sicherheit durch Führung brauchen, weil wir diese Sicherheit gar nicht gewöhnt sind, obwohl wir die sicherste Generation sind, die mal abgesehen von den Kleineren jetzt noch, jemals gelebt hat. Das bedeutet Sicherheit, Grenzen, aber auch gleichzeitig die Freiheit, sich selber zu entfalten, auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden, die Kommunikation zu suchen, grundsätzlich eine Kommunikationsstärke.
Ja, das finde ich gut, weil ich mich ganz aktiv mit diesem Thema als Führungskräftecoach beschäftige und gerade in der letzten Folge hatte ich einen Trainer, der seit 30 Jahren auf dem Markt ist, Dieter Rösner, und der hat mit Boris Gloger ein Buch rausgebracht, das heißt Selbstorganisation braucht Führung, weil wir zu immer mehr hybriden, ne, oder hybriden neuen Modellen gehen, dass wir versuchen, okay, wir wollen diese holokratischen Strukturen einführen. Wir möchten möglichst wenig Führung. Und ich finde es halt immer spannend, wie viel Führung muss sein, wie viel darf sein, wie viel Freiheit und wie viel nicht. Und ich glaube, dass diese Rolle als Coach eines Vorgesetzten immer stärker wird, die eines Mentors. Deswegen fand ich es vorhin auch spannend, wenn du sagst, okay, ich habe auch einen Mentor, dass du halt jemanden hast mit Erfahrung. Und wenn ich jetzt den Dieter Rösner als Beispiel nehme, der einfach 30 Jahre schon im Business ist, das wäre jetzt wieder einer, wo ich ihn als Mentor zum Beispiel sehen oder wahrnehmen würde.
Es geht auch sehr schön auf die Frage ein, die du eben gestellt hast. Wie sieht für mich eine optimale Führungskraft aus? Ich liebe es, die Nummer 2 zu sein. Das heißt, ich muss selber nicht führen. Ich sehe das auch bei uns jetzt im Team. Das folgt einer Energie, die wir vorgeben. Aber grundsätzlich ist es schon alles sehr, sehr stark ausgelegt auf Augenhöhe. Wenn ich aber in ein Unternehmen gehe, in dem ich lernen möchte, dann habe ich extrem hohe Anforderungen an meine Führungskraft, weil ich möchte, dass er mich dahin kriegt, wo ich Schwierigkeiten habe, hinzugehen. Und das ist Struktur, das ist Disziplin. Ich bin grundsätzlich ein Freund von stark hierarchischer Führung. Das ist aber eine persönliche Präferenz. Ich möchte, dass mir jemand sagt, was ich zu tun habe, damit ich mich durch die Aufgaben zwinge, die mir schwerfallen. Ist, wie gesagt, aber eine Frage von persönlicher Präferenz. Grundsätzlich halte ich Augenhöhe für extrem wichtig. Und auch wenn ein gewisser Druck da ist, die Fähigkeit, miteinander zu kommunizieren und sich aufeinander einzustellen, zu fragen, taugt dir das jetzt gerade? Oder ist es zu viel? Ist das zu wenig? Was brauchst du?
Ja, einfach sich ein Feedback holen, ne? Also wertschätzende genau. Kommunikation im Sinne von Feedback. Was glaubst du, wie hat Corona die jetzige Generation geprägt? Also die, die jetzt rankommt, die Schüler, die jungen Studenten, die ganz jungen Arbeitnehmer.
Auch das ist eine sehr, sehr komplexe Frage, denke ich, zu beantworten. Denn ich höre gerade ganz, ganz viele Leute, die sagen, oh, die verlorene Generation, die sind jetzt in der Krise groß geworden und ach, was soll aus denen werden? Und ich denke mir, naja, also raue See macht gute Seemänner. Es wird immer die Leute geben, die sagen, oh, ich bin nur das Produkt meiner Umwelt und ich kann da ja alles gar nichts für. Oder Leute, die sagen, naja, meine Umwelt fordert mich. Aber es fördert auch die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Je schwieriger du es hast, desto mehr Potenzial ist da, dich zu entwickeln. Es ist eine Frage deiner Haltung.
Ja, im Prinzip werde ich dadurch resilient, meinst du? Also das heißt, ich passe mich den Umweltstressoren an, lerne damit umzugehen und gehe quasi gestärkt aus einer Krise wieder raus.
Ich kann gestärkt aus einer Krise wieder rausgehen. Das kommt, wie gesagt, dann auch sehr, sehr stark auf meine Haltung an und wie ich diese Krise interpretiere und wahrnehme. Es gibt die Leute, die sagen, ich habe durch Corona alles verloren. Es ist alles vorbei. Corona war mein absoluter Endgegner. Und es gibt die, wie mich, die sagen, nun, ich darf das nicht laut sagen, aber Corona war mit das Beste, was mir passiert ist, weil ich habe alle Kunden verloren und dann habe ich mich extrem schnell umorientieren und weiterentwickeln müssen. Und das war persönlich, geschäftlich, auf ganz, ganz vielen Ebenen mit das Beste, was mir passiert ist. Das ist eine Frage deiner Haltung. Auch, wenn es dir schlecht geht, auch, wenn es dir gut geht und ich weiß, dass ich mit Sicherheit nicht für die Leute sprechen möchte, denen es jetzt wirklich finanziell und auch grundsätzlich existenziell sehr, sehr, sehr schlecht geht. Da möchte ich also niemanden bevormunden.
Ja, also mir tut die Generation so leid, die jetzt quasi ihr Abi letztes Jahr irgendwie geschrieben hat, jetzt in den Studien, mit dem Studium eigentlich anfangen müssen. Ich wohne hier direkt am Unigelände in Würzburg und da ist halt ein nagelneues Unigelände, aber es ist halt alles menschenleer und gefühlt tot. Und weil ja auch diese ganzen... das Studieren aufs Digitale übertragen ist, also komplett menschlich entkoppelt, physisch menschlich entkoppelt ist. Und ich frage mich halt, was das mit jungen Menschen machen kann. Gehen die dann gestärkt raus? Sind die dann automatisch? Also, weil da dir fehlt ja Führung. Also eine normale Uni gibt dir ja auch Struktur durch Vorlesungen. Da musst du halt, keine Ahnung, um 8 aufstehen, damit du um 10 in der Vorlesung bist oder um 9. Du musst halt hingehen. Und vielleicht ist das dieser Trend, dass man noch mehr selbstorganisierter sein muss, selbststrukturierter sein muss und vielleicht fallen die dann durchs Raster, die das nie gelernt haben, diese Disziplin.
Bevor ich dazu was sage, möchte ich dir die Frage stellen, ob du deine Unizeit wirklich als strukturiert wahrgenommen hast. Wenn du sagst, naja, um 8 Uhr aufstehen, 10 Uhr Vorlesung, war das Struktur für dich?
Ich bin da, glaube ich, ein nicht gutes Beispiel, weil ich an der Universität der Bundeswehr studiert habe. Ich war schon Offizier und ich habe in Trimestern studiert und es hätte sofortige Karrierenachteile gegeben, wenn man das nicht in der Struktur abarbeitet. Mhm. Und ich war auch schon mit meiner Frau zusammen. Das heißt, wir hatten schon einen Alltag. Also ich war ein wenig gezwungen in diesen Strukturen schnell und diszipliniert durchzukommen, sonst hätte ich es nicht geschafft. Deswegen bin ich da nicht so im Vergleich. Und in meinem zweiten Studium war es ähnlich. Das war nebenberuflich. Musste ich viel Geld zahlen und hätte ich das nicht geschafft, wäre ich auch durchgefallen. Das heißt, ich hatte diese zivile Freiheitsmomente nicht. Deswegen bin ich ein schlechtes Beispiel.
Okay. Ich verstehe. Ja gut, das stimmt. Ich hätte nämlich aus meinen Beobachtungen gesagt, wenn es eine Sorte Mensch gibt, die extrem verklatscht und unstrukturiert ist, dann sind das Lehrer und Studenten. Meine Studienzeit, auch sprechen für viele meiner Kommilitonen und Kommilitoninnen, war mehr so eine Zeit da, naja, also wenn du 2 Socken anhattest, war das schon gut. Und Anwesenheitspflicht gibt's nicht. Solange du die Klausur bestehst, fein. Es ging natürlich in manchen Vorlesungen nicht. Also BWL hast du schon irgendwie so ein bisschen aufpassen müssen. Aber es ging halt schon irgendwie. Also irgendwie hat es schon immer geklappt. Ja, Struktur kannst du lernen, lernst du aber dann wahrscheinlich eher zum Prüfungszeitpunkt und Abschluss hin, oder?
Ich sag jetzt mal ja, es ist auch schon jetzt ein paar Jahre her. Ja. Jetzt einfach schon ein paar Jahre her. 2012 war mein letzter Abschluss, von daher. Lerne ich da zum Abschluss. Das war einfach bei mir immer alles sehr komprimiert, also sehr zeitlich eng. Und im schlimmsten Fall hat man sich noch eine Welle aufgebaut, das heißt, man hatte noch mehr Druck. Was hast du denn studiert? Du hast gerade gesagt, BWL war mit bei.
Ich habe ich bin das absolute Anti-Beispiel von dem, was ein Vater sich, glaube ich, für seine Tochter wünscht. Ich habe Deutsch und Philosophie studiert. Dann habe ich Erziehungswissenschaften mit Psychologie und BWL studiert und Marketing oder Medienkommunikationsmanagement, irgendwie sowas. Genau.
Und hat das was gab es dann für einen Abschluss?
Ich hätte einen Bachelor machen wollen, abgeschlossen habe ich nie. Also ich habe keinen Studienabschluss. Ich habe 5 Jahre studiert, aber ich habe nie abgeschlossen.
Was hast du am meisten daraus gelernt aus der Studienzeit? Was nimmst du am meisten mit, was du im Alltag heute gebrauchen kannst?
Ich möchte ganz ehrlich sein, ich habe in meiner Studienzeit vor allem gearbeitet. Ich war nicht in der Uni. Was ich gelernt habe, ist... Gute Frage. Naja, dass vor allem unser universitäres System ein bisschen, also ich stelle es in Frage. Ich habe letztens nochmal mit jemandem gesprochen, der hat Interviews für seinen Bachelor führen müssen. Und die Fragen waren derart pauschal, dass du derart pauschale Antworten nur hast geben können, dass ich dann gefragt habe, wie kann das sein, das ist wissenschaftliches Arbeiten? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das wissenschaftliches Arbeiten ist. Was ich aus der Uni-Zeit mitgenommen habe, ist, dass wissenschaftliches Arbeiten, wenn du es nicht wirklich richtig akademisch nachher, was weiß ich, Richtung Doktor machst, dass es ein Witz ist. Und das ist natürlich nur von mir so wahrgenommen. Das muss nicht in jedem Studienfach der Welt auch so sein. Natürlich nicht. Aber ich habe mehr von den Leuten gelernt, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, als jemals aus den Vorlesungen der Uni. Und das fand ich schon echt bezeichnend. Viele der Uni gelernt habe ich nicht, nein. Aber es liegt mit Sicherheit auch an mir.
Okay, du baust dir jetzt gerade eine...
Sorry, es tut mir so leid.
Nein, aber du hast ja, ich glaube das einfach nicht, weil du ja gesagt hast, es sind ja viele spannende Sachen bei dir. Also du hast Deutsch gesagt, du machst ja sehr, sehr durchdachte, gut konzipierte und auch tiefgründige Posts. Also das finde ich halt ja schon ziemlich cool. Ich und viele andere lesen deine Beiträge ja gerne, weil sie, ja, ich würde sagen, die haben oft einen doppelten Boden oder die sind ja schon, die regen ja schon zu vielen an. Da sind für mich philosophische Gedanken bei. Sie sind auf jeden Fall deutsch gut artikuliert. Sie lösen psychologische Momente aus. Das heißt, deswegen habe ich gedacht, die Dina wird schon ein bisschen was mitgenommen haben davon, vom Studium, was sie jetzt umsetzen können. Denn das finde ich ja eine spannende Frage auch. Was nehme ich aus dem Studium mit für meinen beruflichen Alltag? Und wie kann ich das umsetzen? Und du hast ja jetzt gerade gesagt, auch du hast in der Krise alles umgebaut, neues Konzept aufgebaut. Ja, was sind denn jetzt, was machst du jetzt genau mit deiner Firma, in deiner Firma, mit deinen Leuten?
Oh, das ist eine gute Frage. Die Frage mag ich gerne. Nun, also wir hatten tatsächlich vor, Anfang des Jahres zu gründen. Mehr so in Richtung Unternehmensberatung, wie ihr junge Leute halten könnt. Warum wollen junge Leute nicht bei euch arbeiten? Warum gehen die da sind, so schnell wieder? Und ich habe relativ schnell gesagt, ich möchte erst noch ein bisschen mir das Feld angucken. Das heißt, ich würde gerne einfach noch eine Zeit lang wirklich auch mit den Leuten in der Positionierung arbeiten. Wir sind jetzt wieder dahin gegangen, dass wir gesagt haben, okay, das ist, was wir gerade machen, aber längerfristig werden wir stärker in die Kommunikation zwischen Generationen wieder gehen. Das heißt vielleicht wirklich mehr wieder in die Beratung. Und das ist schon ganz spannend. Also es ist tatsächlich ein sehr, sehr iterativer Prozess. Wir lernen unglaublich viel. Wir sind mittlerweile zu viert. Und ich glaube, dass wir auch bis zur Gründung noch noch sehr, sehr viel lernen werden. Weil ich stehe da gerade so ein bisschen auf der Bremse, weil ich sage, hey, ich habe, finde ich, noch nicht genug Kompetenz, um jetzt ein Unternehmen da drauf zu stellen. Und das ist von mir wahrgenommen so. Man wächst mit seinen Aufgaben. Aber ich sehe das Team gerade wachsen, auch über sich hinaus wachsen. Und das, finde ich, ist ein unglaublich schöner Prozess mitzubeobachten, während du halt einfach dann auch mit Kunden arbeitest, was dann auch wieder unglaublich kreativ werden kann.
Ja, also das lerne ich halt bei jeder Firma, bei der ich neu bin als Berater, dass ich ja da ungeheuer viel mitnehme an Erfahrung, an unterschiedlichen Strukturen, welche Strukturen funktionieren, welche Kulturen gibt es, wo gibt es Reibungen, und die sind sehr, sehr unterschiedlich. Also ich sage mal vom IT-Startup bis zum Pharmakonzern. Und ich finde es spannend, welche soziale Dynamiken es in den Firmen gibt. Das heißt, wenn ich jetzt so die innovative IT-Bude nehme, wo man versucht, möglichst wenig zu führen, möglichst viel Selbstorganisation zu geben, Scrum eingeführt hat, dass es bei den jungen Leuten, ich rede jetzt bei jungen Leuten, sage ich mal so 20 bis 25, 26, sowas würde ich jetzt mal so nehmen, da sind super Leute bei. Also das, was man dieser Generation auch zuschreibt, die sind Digital Natives. Die beherrschen die digitalen Instrumente sehr schnell, intuitiv, sind in dem Bereich auch sprachlich oft gewandt, weil sie interkulturell zusammenarbeiten müssen, weil es gibt so Remote-Teams in Kuba, in Indien, sind wissbegierig, aber gleichzeitig, und das spiegelt auch ein bisschen das wieder, was du gesagt hast, erlebe ich, dass wenn es eine Führungsarmut gibt, ich nenne es mal Führungsarmut, wenn es nicht klare Regeln und Grenzen gibt, wo man sagt, da gehen wir hin, das ist das Ziel, dass die ertrinken in ihrer Freiheit, ich nenne es mal so. Das heißt, so viel Handlungsspielraum, du kannst in so viele Bereiche wachsen, ne? Also eine Pflanze will auch irgendwie nach oben schnell wachsen, aber wenn du in alle Richtungen hast, dann entwickelst du nicht die Kraft in eine Richtung und wirst darin stark. Und da sehe ich so ein bisschen die Gefahr der Organisationen, die zu wenig Führung haben, weil ich auch Geschäftsführer, so in meinem Alter erlebe, so 40, Mitte 40, die Kinder haben, die sagen, okay, mein Ziel ist es nicht, bis 60 jeden Tag 16 Stunden im Büro zu sein. Ich möchte Führung abgeben, ich möchte Freiheiten abgeben, ich möchte selbstorganisierte Teams. Aber es geht meiner Meinung nach nicht immer so richtig auf, weil die Jungen dann doch Führung wollen und einen Coach wollen, und Coaching kostet halt Zeit. Und das ist ja für mich dann die Frage, wenn das auch dein Beratungsthema gerade ist, was machst du, wie berätst du dann die Boomer?
Die Boomer. Ja, gute Frage. Du hast auch viele gute Sachen gesagt hinsichtlich Struktur und Führung, denn ich denke, was wir sehr, sehr stark überschätzen, ist die Fähigkeit von jungen Leuten, sich selbst Struktur zu geben und sich selbst zu managen. Wir haben eine unglaublich große Klappe und wir wirken immer, als hätten wir die Weisheit mit Löffeln gefressen. Fun Fact, das Gegenteil ist der Fall. Wir haben keine Ahnung, was wir tun. Nun, alle anderen Erwachsenen auch nicht, aber hey. Wir haben keine Ahnung, was wir tun. Und wir wissen nicht, ob das okay ist, wenn wir das machen. Wir wissen nicht, ob das okay ist, Fehler zu machen. Das bedeutet, gerade älteren Leuten würde ich sagen, nun, du kannst sehr strikt sein, aber du musst auch auf der anderen Seite die Sicherheit geben, dass dein Gegenüber die Fehler machen darf. Ja, lass eine Augenhöhe zu, aber mach auch ganz, ganz deutlich, wo deine Grenzen sind. Denn flache Hierarchien sind toll, Familienkultur im Unternehmen ist toll, bis es ein Problem gibt. Und dann gibt es niemanden, der die Verantwortung trägt. Und es muss jemanden geben, der die Verantwortung trägt. Und oftmals ist das dann halt einfach die Führungskraft. Wer hätte es gedacht? Und als solche hast du die Aufgabe, für deinen Gegenüber eine Art Struktur zu schaffen, beziehungsweise anders, den Nährboden dafür zu geben, zu fordern und zu fördern, was du von deinem Gegenüber möchtest. Das kann man sehr schön durch Kommunikation lösen. Allerdings darfst du nicht hingehen und sagen, ich möchte, dass du mir sagst, was du willst. Frag einen jungen Menschen niemals, was er will, denn der will alles und der weiß nichts und der weiß nichts und will alles. Das heißt, reflektier, wie du dich mit Anfang 20 gefühlt hast. Und denk mal darüber nach, ob es vielleicht deinem Gegenüber ganz genauso geht, wie es dir mit Anfang 20 ging.
Ja, also ich glaube, wenn ich das auf mich beziehe, dann trifft das sehr gut zu, weil ich war mit als Abiturient mit Sicherheit ein riesen Chaot. Alle Lehrer, die mich hier hören, werden sich daran erinnern. Und auch der Schulleiter. Aber
Grüße gehen raus.
Shoutout an meine Schule. Aber tatsächlich und das bestätigt eigentlich das, was du gesagt hast. Ich bin halt mit 18 zur Bundeswehr gegangen, erst als Grundwehrdienstleistender. Und dann hat mir diese Struktur so geholfen, dass ich auch in die Offizierlaufbahn ja sogar gegangen bin. Und mir hat diese Struktur geholfen, Selbstdisziplin aufzubauen, zu lernen, nach dem Motto, das klingt jetzt ganz viel ganz hart für die ganzen New Work-Hörer, aber wer befehlen will, muss gehorsam lernen. War so ein Credo, was man halt gelernt hat. Und das stimmt halt. Und das deckt sich, wenn ich es weich abwandle mit deinen Worten, dass ich sage, okay, lass mich da erstmal, wie funktioniert denn die Firma? Ich komme erstmal in die Firma rein. Mhm. Wie sind die Strukturen? Warum sind Prozesse so gewachsen? Also bevor ich alles hinterfrage, ich finde es wichtig, dass man Sachen hinterfragt. Und bei vielen Sachen, wenn man jetzt gerade Digitalisierung in Deutschland sieht, ist es gut, die ganzen neuen Impulse zu haben und Sachen zu hinterfragen, ob Prozesse noch berechtigt sind oder nicht. Aber manche Sachen haben halt auch eine bewährte Grundlage und Entscheidungsfreigaben auch ihre Berechtigung. Und ich glaube, da hilft Strukturen, um sich zurechtzufinden und dann aber in diesen Bahnen die Freiheiten, also in der linken und rechten Grenze die Freiheiten zu nutzen, die man hat, um Impulse nach vorn zu bringen. Und das, ich glaube, das ist dieses Mehrgenerationenprinzip, was fruchtbar sein kann. Die ganz klischeebehaftet zu sagen, die Jungen kommen rein. Oder eine meiner jüngeren Hörerin ist meine Nichte des Podcasts und die hat gesagt, ey Danny, ich find's cool, dass du mal mit Fragnard einen YouTube-Influencer reingenommen hast. Weil das ist halt das Medium, was wir konsumieren. Schauen wir uns an, da holen wir unsere Inhalte her. Und die sind zeitgemäß, die sind peppig, die sind gut. Wenn man jetzt guckt, auch mit, was ich sehr gut finde, Funkfernsehen, dieser neue Jugendkanal von ZDF und ARD, die richtig gute Wissensformate publizieren auf Instagram, auf YouTube. Ja, jetzt habe ich einen kleinen Exkurs gemacht, aber das war der Gedanke, den ich von dir quasi mit aufgegriffen habe. Die Jugend braucht Struktur und Führung. Die Frage ist, in welche Worte kleidet man es, damit es dann nicht zu abschreckend wirkt?
Ich möchte auch die Jugend in Anführungsstrichen gar nicht bevormunden. Ich glaube auch, dass man durchaus lernen kann, sich diese Art von Management oder Führung selber zu geben. Nur leben wir in einer Zeit, die ist sehr, sehr von dem Bedürfnis nach Freiheit geprägt. Und was wir als Gesellschaft, glaube ich, noch verstehen müssen, ist, dass mit dem Ruf nach Freiheit die Notwendigkeit einhergeht, dass wir Pflichten erfüllen. Mit jedem Privileg kommt eine Pflicht. Mit allem an Freiheit, was du bekommst, trägst du gleichzeitig Verantwortung. Und gerade habe ich das Gefühl, befinden wir uns in einer Phase, in der sagen wir, ich will alles, aber ich will dafür keine Verantwortung tragen. Und das ist gefährlich, denn da gehst du hin und sagst, ich muss erstmal gar nichts, sag mir nicht, was ich tun soll. Nun, deine Freiheit hört da auf, wo die Freiheit eines anderen anfängt. Und wir leben nun mal einfach in einer Gesellschaft, die ist codependent voneinander. Und das ist eine Abhängigkeit voneinander, die ist natürlich gewollt, gewünscht und auch richtig, das anzuerkennen. Und hier zu verstehen, dass gesellschaftliche Grundstrukturen nicht der Struktur halber schlecht sind, ganz genauso wenig wie Religion oder Politik schlecht sind, dass es aber auf die Umsetzung ankommt und was wir dann daraus machen, dass wir hier die Verantwortung dafür tragen. Ich glaube, das haben wir gesellschaftlich noch nicht so ganz verstanden, denn du kannst Politik abschaffen, du kannst Gott abschaffen, aber dann brauchst du etwas, was an diese Stelle tritt, weil du sonst ins Chaos stürzt. Jetzt gerade, und es wird noch mehr werden, stürzen wir uns ins Chaos. Was daraus entsteht, das wird spannend. Das bekommen wir aber, glaube ich, gar nicht mehr mit. Das ist jetzt sehr abgeschwiffen, das tut mir leid.
Nee, das korreliert ganz gut mit dem Posting, den ich Samstag rausgebracht habe. Da habe ich geschrieben, deutscher Föderalismus plus mangelnde Digitalisierung der Verwaltung ist gleich Dysfunktionalität. Also wenn man das jetzt...
Amen.
Genau, wenn man das jetzt überträgt auf, wir haben keine starke Führung, ich will jetzt hier nicht den falschen Zungenschlag reinkriegen, aber keine... Mhm, keine Regierung, die zentral gesteuert Maßnahmen koordiniert. Ne? Also so wie ich es in einem guten Unternehmen in einer Krise erwarte, wo dann Führung gefragt ist. Und dann habe ich einen Apparat, der einfach dysfunktional ist. War der Post? Können Sie mir bitte das Fax schicken? Können Sie mir ein Fax schicken? Nein, kann ich gerade nicht. Wo sind Sie denn gerade? Im 21. Jahrhundert. Das ist so das Credo da hinten, wo ich sage, wie läuft denn das gerade? Ja, es ist ein kleiner politischer Exkurs, aber es trifft, glaube ich, so ein bisschen auch den Zeitgeist und den Impuls, den wir da gerade gesetzt haben. Im Sinne von, wann bedarf es einer Führung, um zielgerichtet zu einem Ergebnis oder einem Ziel zu kommen? Mhm. Dina, jetzt haben wir uns richtig schön ein bisschen schon verquatscht zu dem Thema. Ich gehe direkt auch mal zu den persönlichen Fragen. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz? Oder was ist ein beruflicher Erfolg für dich, den du erlebt hast?
Den ich selber erlebt habe. Du stellst die Frage einer sehr selbstkritischen Person, die grundsätzlich wenig zufrieden ist mit dem, was sie tut. Das bedeutet, die Frage ist für mich extrem schwer zu beantworten, denn wenn ich mit etwas fertig bin, dann bin ich glücklich und dann bin ich im nächsten Moment super unzufrieden, weil ich sehe, wo das Ding noch Macken hat, wo es noch nicht rund ist, wo es noch weiterentwickelt werden kann und auch sollte. Ich bin wenig stolz auf das, was ich tue. Ich frage mich vielmehr, wem konnte ich damit helfen? Und das ist, glaube ich, auch ein Parameter, mit dem würde ich meinen Erfolg messen. Ich bin erfolgreich, wenn das, was ich tue, Leuten hilft, weiterzukommen. Weiterzukommen heißt, es kann sie auch in eine Krise stürzen. Ich kann Leuten auch Chaos bringen und das war trotzdem erfolgreich, weil dadurch nun auf verbrannter Erde dann was Neues wachsen kann. Das heißt, es ist extrem vielfältig, was in dem Fall Erfolg bedeutet. Erfolg bedeutet Entwicklung.
Also finde ich gar nicht so kritisch, wie du das sagst, weil ich als Coach ja auch, wenn ich nach einem Coaching rausgehe und ich sehe, okay, oft sind Coaches dann emotional sehr gelöst, sage ich mal, weil man was ausgelöst hat, aber das ist ja ein Erfolg, weil man was in Bewegung gesetzt hat, eine Blockade gelöst hat, für Klarheit gesorgt hat und das macht dann Spaß. Das heißt nicht, dass man dann eine gute Zahl auf dem Konto hat oder dass man irgendeine Prämie oder eine Award gekriegt hat, aber das ist wahrscheinlich diese Selbstwirksamkeit, die einem Zufriedenheit gibt.
Genau.
Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Es ist auch schwierig, wenn ich das jetzt so formuliere. Ich wäre gerne jemand, der weniger überdenkt und schneller macht. Und ich sage das aus einer Haltung raus, wo ich selber denke, ich bin oft zu schnell für das, was ich tue. Und auf der anderen Seite komme ich nicht aus dem Pushen.
Also quasi nochmal effizientere Selbstwirksamkeit zusammengefasst.
Ja und nein. Also ich würde das tatsächlich gar nicht so stark Richtung Effizienz münzen. Ich würde viel eher sagen, Mädel, mach einen Kopf zu. hör auf zu denken und mach einfach mal. Mach dich halt einfach mal locker. Weil Leichtigkeit ist das, was dich am weitesten bringt. Die Phasen, in denen ich am besten gearbeitet habe, am erfolgreichsten gearbeitet habe, am effizientesten gearbeitet habe, am effektivsten gearbeitet habe. Das waren die Zeiten, in denen es mir leicht gefallen. Da war alles leicht.
Schön. Das ist gar nicht so leicht. Das muss man erstmal nachwirken lassen. Welches Buch oder welche Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst?
Schwierig. Ich lese nicht viel, ich höre alles und dann bin ich auch ein totales YouTube-Kind. Das heißt, ich würde viel eher die Frage stellen, welche Personen haben mich ganz stark geprägt? Und das war einmal sehr, sehr stark Jordan Peterson und Seth Godin. Einmal, ja gut, Jordan Peterson hat mehr als eine Sache gesagt, das ist schwierig, ihn jetzt da einzuordnen. Seth Godin in Hinsicht auf Marketing und wie das, was wir im Alltäglichen tun, Kunst sein kann.
Jetzt hast du bei mir eine Bildungslücke erwischt. Wer ist Jordan Peterson?
Jordan Peterson ist die letzten Jahre mit einer der stärkst kritisiertesten Personen gewesen, glaube ich. Ist gewesen klinischer Psychologe und Professor an der University of Toronto, der sich sehr, sehr stark im Bereich Gender Politics, Identity Politics, geäußert hat, zu Unrecht sehr, sehr stark in die rechte Ecke gedrückt wurde. Aber auch ganz, ganz, ganz viel zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gemacht hat. Und zwar nicht Persönlichkeitsentwicklung, wie wir das kennen mit hier, du bist halt ein roter oder gelber Typ, sondern so, wie du es wirklich machst. Rein in die Psychoanalyse, wirklich rein in die Methodiken an sich. Und den habe ich zu einer Zeit kennenlernen dürfen, in der ich ihn echt gebraucht habe. Der hat mir unglaublich viel Wissen vermitteln können.
Persönlich oder jetzt über YouTube?
Dann über YouTube.
Ja, tatsächlich war das auch die nächste Frage nach dem Buch, wären auch die Personen gewesen. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Ich möchte zu mir gefunden haben und ich möchte andere auf dem Weg begleitet haben, zu sich selbst gefunden zu haben.
Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
Ich glaube, das würde sich wöchentlich verändern. Ich lerne noch. Ich lerne noch ist mein Lebensmotto.
Das ist ein sehr schönes Motto und ich lerne noch ist auch ein gutes Abschlusswort. Vielen lieben Dank für deine Zeit, liebe Dina.
Ich habe zu danken.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund, mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.